Ja, Jesus, lass deine Gnade heute Vormittag mit uns sein. Bitte komm, du lieber Heiliger Geist, und hilf uns, dass wir verstehen und empfangen, was du geben möchtest. Hilf mir, Dinge sagen zu können, die deinem Namen Ehre geben und die Kraft haben, uns aufzuerbauen. Komm bitte, lieber Heiliger Geist, und bewege und durchdringe uns, dass Leben von dir heute ausgeht. Leben, was in uns weiterlebt. Jesus, hab Dank für deine Güte, für die Gemeinschaft vor dir, für dein Werk, das du uns aufbaust, Herr Jesus. Wir ehren dich dafür. Danke, Jesus. Amen. Ja, ich möchte mit euch zuerst einen Bibelvers lesen aus Apostelgeschichte 20, der Vers 32. Apostelgeschichte 20, Vers 32 steht: Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Und dieser Vers steht in einem ganz besonderen Zusammenhang. Paulus hatte einige Jahre, über 2 Jahre in Ephesus, alles den gesamten Ratschluss Gottes gelehrt. Es war vielleicht die Gemeinde, wo er am meisten Kraft und Zeit gegeben hat, hat dort eine Zeit lang gearbeitet, hat alles gegeben. Er hat gesagt, ich habe Tag und Nacht nicht aufgehört, selbst unter Tränen alle zu ermuntern, ermutigen und zu ermahnen. Ich habe nichts zurückgehalten, habe euch alles gegeben, was ich irgendwie geben konnte. Und er trifft auf einer Rückreise die Ältesten dieser Gemeinde. Ich denke, das war eine größere Gruppe. Und er sagt, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Und ich denke, uns leuchtet ein, wenn er in einer Situation ist, wo er weiß, er hat es vorneweg gesagt, ich treffe euch nie wieder. Es war allen klar, wir sehen uns jetzt hier das letzte Mal. Und dann sind solche Worte, haben dann ein besonderes Gewicht. Ich denke nicht, dass Paulus da irgendwas gesagt hatte. Und in diesem Abschnitt, glaube ich, sehen wir den absoluten Schwerpunkt, was der Heilige Geist einer Gemeinde und auch einer Ältestenschaft einer Gemeinde ans Herz legt. Und zu dem gehört eben, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Und das ist etwas, womit wir uns heute Vormittag ein bisschen beschäftigen werden. Da geht es um unsere eigene Kraft in Jesus. Und irgendwie hängt das mit dem gesamten Wochenende zusammen. Der Heilige Geist hat uns eine Betonung gegeben, dass wir in enger Verbindung mit ihm fruchtbar sind, wenn wir auf ihn, in ihm sind. Und eine Art und Weise, wie wir ganz praktisch am Weinstock fest verwurzelt sein können, ist, dass wir ganz viel Beziehung mit seinem Wort pflegen. Also wir haben eine sehr simple und praktische Möglichkeit, das zu leben, dass wir am Weinstock sind, indem wir ganz eng umschlungen mit Gottes Wort leben. Und ich möchte mit uns ein paar Bibelverse lesen, die uns offenbaren aus dem Wort, dass Jesus und das Wort eine Einheit sind. Es ist uns ja, denke ich, schon bekannt. Wir werden nichts reden oder hören, was wir nicht wissen. Aber ich denke, dass uns der Heilige Geist das gibt, um uns an dieser Stelle wieder zu erfreuen und zu ermutigen und zu sagen, ja, wow, na eben, das Wort ist ja nicht nur irgendwas. Und da würde ich gern mit euch mal im Johannes-Evangelium im Kapitel 1 lesen. Johannes 1 ist ein ganzes Kapitel über dieses Thema. Da steht zunächst: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Dieser Vers ist für mich ein Beispiel, dass der Heilige Geist mit wenigen Worten eine Welt zusammenfassen kann. Es ist faszinierend. Und wir lesen an, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles wurde durch das Wort. Wir wissen aus dem 1. Mose, Gott sprach und es geschah. Bei Gott ist Wort und Tatsache eine Einheit. Und wenn wir das zum Hintergrund haben und wir lesen die Worte Gottes, die er gesagt hat, dann können wir ein Stück ahnen, dass das Wort Kraft hat, das zu schaffen, was es besorgt, was es beinhaltet. Wenn wir wissen den Vers, dass wir im Anschauen von dem Bild Jesus verändert werden, heißt das auch irgendwie, wenn wir mit dem Wort genährt und gefüllt sind, dass das Jesus in uns ist und das hat die Kraft, uns zu verändern, weil er die Kraft hat, uns zu verändern. Wir kommen praktisch dahin und wir sagen, Jesus, ich möchte dich gern erkennen, okay? Ich lese hier zwei Kapitel und bitte dich, lieber Heiliger Geist, lass mich darin den Charakter von Jesus sehen. Lass mich wahrnehmen, wie er ist. Lass mich davon etwas schmecken. Wir im Kolosserbrief, das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, 1 Vers 16 bis 17 steht, alles wurde durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und im Johannes 1 lesen wir, alles wurde durch das Wort geschaffen. Und es gibt ganz viele Hinweise im Wort, dass Jesus und das Wort fast austauschbar ist in der Bedeutung, im Sinn. Natürlich, wir lesen hier geschriebene Worte, aber der Geist, der das Wort offenbart hat, ist der Geist Jesu. Und das Wort, was Gott, die Worte, die Gott persönlich gesprochen hat, das ist Jesus. Das ist ein Geheimnis. Und da wollen wir uns noch ein paar mehr Verse dazu anschauen. Im Johannes 1, Vers 14 steht der bekannte Vers. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier ist es ganz direkt ausgedrückt. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort Gottes wurde zu einer Person, zu einer anschaubaren Person. Und durch Jesus hat Gott, der Vater, sein Wort offenbar gemacht, zum Anschauen gemacht. Und wiederum, durch das Wort erkennen wir Jesus. Und dann steht, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das ist dann der Vers 16, genau. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Und das Seiner kann man sowohl als auf das Wort beziehen, als auch auf die Person Jesus. Das verschmilzt in Gottes Wort. So. Wir lesen im Psalm 119, Vers 160, das ist ein Schlüsselvers in der Bibel zum Wort Gottes. Psalm 119, Vers 160, da steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Man könnte auch sagen, für die Summe deines Wortes, die Zusammenfassung deines Wortes ist Wahrheit. Da steckt auch drin, dass wir nur in der Gesamtheit ein vollständiges Bild von Gott kriegen durch sein Wort, nicht indem wir einige spezielle Stellen zur Gesamtheit erklären. Und dann lesen wir über Jesus im Johannes-Evangelium Kapitel 14, Johannes 14, Vers 6. Da spricht Jesus über sich selbst und er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir sehen also hier, dass Jesus von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Wir sehen, dass der Heilige Geist offenbart hat, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und jetzt können wir nochmal in Offenbarung Kapitel 19 schauen. Offenbarung 19, Vers 12 und 13. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und wir wissen, dass in der Kultur der Bibel Name nicht einfach nur ein Etikett ist auf jemand, sondern eine Charakteristik widerspiegelt. Im gesamten Alten Testament waren die Namen oft sehr prophetisch für das Leben von Leuten, wurden prophetisch ausgewählt. Elisabeth und Zacharias fragten, wie soll das Kind heißen? Und der Engel hat angewiesen, das soll Johannes heißen. Also der Name einer Person im Wort hat eine ganz spezielle Aussage über die Persönlichkeit. Und wenn wir hier lesen, dein Name heißt Wort Gottes, bedeutet das, deine Persönlichkeit ist Wort Gottes. Und so finde ich das faszinierend, dass wir die Gelegenheit haben, Jesus zu studieren, indem wir im Wort lesen. Und das, glaube ich, ist eine starke Motivation, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und wir in dem Vergleich mit dem Weinstock gesehen, geht es um eine Liebesbeziehung mit unserem Herrn Jesus. Und wenn ich meine Frau liebe, dann höre ich ihr zu. Ich denke, das ist ein Ausdruck von gelebter Liebe, jemandem zuzuhören. Und wenn jemand nicht zuhört, mir nicht zuhört oder jemand anderen nicht zuhört, das fühlt sich nicht schön an. Ich höre manchmal flüchtig hin und dann habe ich ein nächstes Thema, fange ich das nächste Thema an, geht mir mit meinen Kindern manchmal so. Und ich sage, na Papa, du hörst überhaupt nicht zu. Und das stimmt dann auch. Weil ich will ja auch mal zu Wort kommen. Nee, aber zuhören ist eine praktische Form von Liebe. Und dem Herrn lieben ist nicht etwas, wie soll ich sagen, rein gefühlsmäßiges, romantisches, ohne Substanz, sondern wir haben ganz, ganz praktische Möglichkeiten und Substanz, unseren Herrn Jesus zu lieben. Und wenn ich einen Menschen liebe, dann interessiere ich mich einfach für ihn. Und wenn wir sagen, ich liebe Jesus, dann heißt das, ich interessiere mich für dich, wie bist du? Und das ist alles verborgen in dem Wort, weil er selber das offenbarte Wort ist. Das Wort ihn offenbart. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Sein Name heißt Wort Gottes. Also haben wir dadurch, indem wir im Wort lesen und dem Wort zuhören, lesen wir in Jesus und hören Jesus zu. Und das ist letzten Endes so einfach, dass wir in unserer menschlichen Natur irgendwie den Drang haben, das zu überspringen, das nächste Level zu haben und die einfachen Dinge nicht zu tun. Wir lesen von zwei Dingen im Wort, dass sie uns auferbauen. Paulus schreibt, vom Heiligen Geist geleitet, dass das Beten in Sprachen zunächst uns selbst auferbaut. Und wir lesen von Paulus, das Wort hat die Kraft, uns aufzuerbauen. Und weil wir uns ja auch bewegen, wie können wir auffahren mit Flügeln wie Adler? Wie haben wir Kraft? Wie sind wir auferbaut? Wie sind wir hochgehoben? Oder wie sind wir eng am Weinstock als Voraussetzung, dass wir Frucht bringen? Ist einfach die ganz, ganz einfachen Dinge, dass wir die tun. Und ich denke, ich gebe Michael recht, das ist, obwohl die Sachen vom Verfahren her einfach sind, sind sie schwer, weil unser Fleisch dagegen ist. Unsere alte Natur ist simpel dagegen, dass wir das Wort aufmachen und lesen. Und ich denke, wir hatten alle schon Zeiten beim Lesen im Wort, wo wir absolut begeistert waren über eine Offenbarung aus dem Wort. Und in dem Moment sagst du, oh, das mache ich jetzt jeden Tag. Und nächsten Früh denkst du, oh, wisst ihr, ach, was kommt denn gerade in den Nachrichten? Wie wird das Wetter? Das ist bei mir ein erprobtes Ablenkungsmanöver. Oder wo war ich letztlich? Gucke schnell nochmal auf der Landkarte. Und ich denke, jeder hat so seine eigenen Spezialitäten. Da lacht er. Wie seine eigene Natur ihn davon ablenkt, das Wort zu lesen. Obwohl wir am Tag zuvor so eine geniale Erfahrung mit dem Wort gemacht haben, haben wir am nächsten Tag wieder einen Kampf drum. Und das soll uns nicht erschüttern. Ich habe mir doch ein Stück zur Angewohnheit gemacht, dann stur zu sein. Weil die Hoffnung, ich finde jetzt eine Offenbarung aus dem Wort, ist wie weggeblasen. Du fühlst dich von dem, was du einen Tag zuvor hattest, an Lust und Freude am Wort, Das war so stark. Es ist wie weggeblasen. Du sagst, ja, das Wort, schön. Das ist unsere alte Natur. Und wenn wir dann das aber aufmachen und lesen stur ein Stück, Psalmen sind da am hilfreichsten, zum Beispiel, um einfach da reinzukommen, dann kommt die Lust wieder. Dann ist der Heilige Geist wieder dabei, weil das Wort lebendig ist, wie wir es im Hebräerbrief lesen. Das Wort selbst ist zu jeder Zeit lebendig. Ja, also wir pflegen unsere Liebesbeziehung mit Jesus, indem wir eine Liebesbeziehung mit seinem geschriebenen Wort pflegen. Und wir haben eine Menge Verheißungen darüber, die wir im Wort finden, was dann passiert. Wir lesen mal im Johannes 16. Johannes Evangelium Kapitel 16 ab Vers 12. Da offenbart Jesus das Werk des Heiligen Geistes. Aber da steckt noch was drin. Ab Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Da geht es zuallererst darum, genauso wie es hier steht, der Heilige Geist nimmt von Jesus und teilt es uns aus. Und er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Aber es hat irgendwie, finde ich, auch einen doppelten Boden, wenn wir wieder uns daran erinnern, dass steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Der Heilige Geist leitet uns in die Gesamtoffenbarung von Gottes Wort, die unser Verstand nicht fassen kann, aber unser Geist im Inneren kann sie aufnehmen. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen und von dem Meinen wird er nehmen. Und das bedeutet gleichermaßen, dass der Heilige Geist vom Wort Gottes nimmt, von dem, was geschrieben ist. Weil Jesus und das Wort eins sind, nimmt der Heilige Geist von dem geschriebenen Wort und verkündet es uns, unserem Geist. An einer anderen Stelle steht auch, dass der Heilige Geist uns an alles erinnert, an jedes Wort, was Jesus geredet hat. Und es ist ein Geheimnis dabei, dass wir oft, während wir das Wort lesen, keine Offenbarung in dem Sinne haben, dass wir sagen, wow, stark. Sondern wir lesen es einfach, okay. Aber nach einer Zeit, wenn wir beten, bringt der Heilige Geist ein Wort in Erinnerung und wir erinnern uns in dem Moment vielleicht gar nicht daran, wann und wo wir das gelesen haben, aber wir spüren, ja, das stimmt. Dieser Satzteil, diese Aussage, ich glaube, das steht im Wort Gottes. Und dann muss man mal schnell eine Konkordanz nehmen und das nachschlagen und dann freue ich mich ganz besonders, wenn das dann tatsächlich geschrieben steht und ich mir das nur nicht eingebildet habe. Und ganz oft sind es wirklich Worte Gottes, wo ich denke, steht das wirklich so in der Bibel? Ja, tatsächlich. Der Heilige Geist hat etwas genommen, was ich aufgenommen habe und bringt das wieder hervor in irgendeiner Situation. Und der Heilige Geist nimmt von Jesus, er nimmt von Gottes Wort. Wir lesen auch in der Bibel im Kolosserbrief, dass es ein Geheimnis ist, Christus in uns. Und wenn wir wissen, das Wort Gottes ist Christus in Person, dann haben wir eine ganz reale Chance, Christus in uns Raum zu geben, indem wir dem Wort Gottes in uns Raum geben. Und das, wie wir im Hebräer 4 lesen, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das können wir zu jeder Zeit glauben. Das Wort Gottes ist zu jeder Zeit lebendig und zu jeder Zeit wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und das brauchen wir allzu oft. Wir brauchen permanent die Hilfe, dass wir Seele und Geist unterscheiden können. Was ist unsere Gefühlslage? Was ist gerade momentan? Was bewegt uns aus unserer momentanen Situation heraus? Was ist die Situation, wo wir auf dem Boden hocken und vor einer Mauer sitzen? Und das wirkt auf uns? Oder was sagt der Geist? Wie wenn der Adler über das Gelände schwebt und den Überblick bekommt? Das ist auch so eine Möglichkeit, wie das Wort Gottes wirkt. Es scheidet den momentanen Gefühlszustand von der echten Realität, was was der Geist, der Heilige Geist und mein Geist zusammen wahrnehmen. Dazu brauchen wir das Wort. Und ist ein, zum Beispiel, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Seele und Geist zu scheiden. Ich denke, Seele steht hier auch an dieser Stelle für den alten Natur und Geist für den erneuerten, lebendig gemachten Geist in uns. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und das brauchen wir permanent. Wir brauchen jemanden, der unsere Gedanken und unsere Regungen in uns richtig bewertet. Ein Richter ist jemand, der, wenn er gut ist, das Richtige sagt. Der etwas richtet nach der Tatsache und nicht nach, der unterscheidet in diesem Rechtsstreit. Jeder will dem Richter beweisen, ich habe aber Recht. Und der Richter, wenn er ein guter Richter ist, urteilt nach der Realität, nach der Wahrheit. Und das Wort Gottes beurteilt uns selbst und unseren Gefühlszustand oder unsere Gedankenwelt richtig. Und das brauchen wir sehr, sehr dringend. Wir lesen auch, dass das Wort Gottes uns reinigt, wenn wir im Epheser 5, Vers 25 lesen. Epheser 5, da geht es ja um auch ein Geheimnis. Der Heilige Geist verbindet irgendwie das Verhältnis zwischen Mann und Frau nach Gottes Sicht mit dem Verhältnis zwischen Jesus und der Gemeinde aus Gottes Sicht. Und dann lesen wir Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie durch das Wasserbad im Wort reinigt. Also unsere Beziehung mit dem Weinstock als Gemeinde, als Körperschaft, braucht ein ständiges Durchströmtsein auch mit Reinigung, mit dem reinen Leben Jesu. Und diese Reinigung geschieht durch das, was hier steht, wie ein Wasserbad im Wort. Wir werden durchtränkt und gereinigt, indem wir durchtränkt, mit dem Wort Gottes durchtränkt werden. Also das Verfahren, wie wir in unserer Gedankenwelt und unserer Gefühlswelt gereinigt werden, ist durch das Wort. Dann haben wir natürlich diese Verheißung, Jeremia 23, Vers 29, mein Wort ist brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und brennend wie Feuer, da haben wir zunächst die vernichtende Wirkung von Feuer vor Augen. Wenn du so einen Haufen Gestrüpp anzündest, ist da am Ende nur noch ein ganz kleines Häufchen Asche übrig. Und das macht das Wort Gottes mit all dem, was gegen Gott steht. Es ist brennend wie Feuer. Es ist so herrlich vernichtend für alles, was nicht zu unserer Beziehung mit Jesus gehört. Es ist einfach reinigend. Ein Feuer macht einen Müllhaufen zu einem sauberen Haufen Asche. Das ist eine gute Wirkung von Feuer. Und so macht es das Wort Gottes mit all dem Müll, der nicht dem Herrn Jesus entspricht, der nicht gut ist. Und ich glaube, Feuer steht aber auch für Begeisterung. Das Wort Gottes schafft definitiv Begeisterung über Jesus. Da erinnern, können wir uns mal dran erinnern, diese Leute, die von Jerusalem aus da unterwegs waren, in diesen Ort Emmaus, und unerkannterweise ging Jesus dann mit ihnen. Und hinterher haben sie gesagt, aber ehrlich, unser Herz hat Feuer gefangen, unser Herz brannte in uns, als er uns die Schriften öffnete. Sie waren angezündet von dem Feuer von Gottes Wort, was durch Jesus irgendwie zum Ausdruck kam. Er hat sich mit ihnen nicht über das Tagesgeschäft unterhalten, sondern Jesus als das Wort unterhielt sich mit den beiden, hat ihnen die Schriften geöffnet. Die damals schon festgelegten Schriften, die der Heilige Geist offenbart hatte. Und das hat in ihnen Feuer von Begeisterung erschaffen. Und diese Quelle haben wir jeder Tag täglich zur Verfügung. Und wir brauchen einfach die Entschlossenheit auch und irgendwie auch die Hilfe vom Heiligen Geist, das Fleisch zu überwinden, was das permanent uns belügt und sagt, ja, kennst du doch schon alles. Aber wir wissen ja aus dem Wort, wir haben Beziehung mit Jesus nicht über ein verstandesmäßiges Erkennen, sondern durch Offenbarung. Und das Wort schafft, auch bekannte Worte können total neue Offenbarungen erschaffen. Und ein ganz begeisterndes Kapitel über Gottes Wort ist der Psalm 119. Ich habe jetzt erst vor kurzem mal gelesen, dass David ein Prophet ist. In der Apostelgeschichte steht, dass David ein Prophet ist. Und die Psalmen sind im Prinzip ein prophetisches Buch. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum David so betet, als wäre er, würde er eher im neuen Bund leben. Und irgendwie dachte ich, ja, na klar, wenn er ein Prophet ist, lebt der Prophet schon voraus, was wir jetzt im neuen Bund als Tatsache haben. Es wundert mich nicht mehr ganz so sehr, warum David zur Zeit des alten Bundes eigentlich betet und auch Gott mit Gott Dinge aushandelt, als würde er im neuen Bund leben. Er bittet um Vergebung für seine Schuld. Und er hat gesagt, du willst kein Brandopfer, kein Schlachtopfer. Wenn ich wüsste, dass du das willst, würde ich dir es geben. Aber du willst Anbetung. Oder lass mein Gebet vor dir stehen, als wäre es ein Opfer. Das sind doch Offenbarungen, die sind komplett aus dem neuen Bund. Aber da David ein Prophet war, erschließt sich das dann doch. So, dann haben wir Psalm 119. Da lesen wir ganz oft das Gesetz des Herrn, die Gebote des Herrn, die Vorschriften des Herrn sind gut, sind wunderbar. Und an dieser Stelle kommt zusammen, dass das zum einen das damals geschriebene Gesetz war, die Tora, die Bücher des Mose, die kannte David in- und auswendig. Er konnte daraus zitieren und vielen Psalmen hat er einfach während des Gebetes von den Großtaten Gottes berichtet. Er hatte das studiert, er war da voll drin. Und es ist, weil es ein Prophet ist, betrifft es prophetisch auch das gesamte Wort Gottes, was bis zu dieser Zeit rein geschichtlich noch nicht geschrieben war, aber prophetisch schon da war. Wie die Bücher Mose. Aus den Büchern Mose hat Jesus gesagt, da könnt ihr, der Nathanael, müsste ich jetzt nachgucken, jedenfalls einer von den Pharisäern, die zu Jesus gekommen ist, haben gesagt, entschuldigt bitte, der Philippus war's, der von Jesus als Jünger gerufen wurde. Und der hat gesagt, der ist der Messias, von dem in den Schriften berichtet wird. Also konnte man aus den damaligen Schriften erkennen, wer Jesus ist. So, nochmal zurück zum Psalm 119. Ich möchte mit euch ein paar Verheißungen angucken, die dort geschrieben sind, was das Wort Gottes in uns erschafft. Es lohnt sich in größeren Abständen mal, diesen Psalm in seiner Gesamtheit zu lesen und eigentlich auch zu proklamieren, weil dort eine Zusammenfassung ist, wie ist Jesus und wie ist das Wort. Da haben wir zuerst glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und hier ist auch dieser Zusammenhang. Vers 1, die im Gesetz des Herrn wandeln und prophetisch bedeutet das das gesamte Wort Gottes. Und glücklich sind, die ihn von ganzem Herzen suchen. Es wird in zweierlei Weise ausgedrückt, dieser Zusammenhang, wir suchen sein Wort, wir suchen dabei ihn. Und die Verheißung ist, dass es uns das glücklich macht. Dann haben wir den Vers 6. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Wenn wir im Wort Gottes verwurzelt sind, hat Gott die Verheißung gegeben, dass wir nicht beschämt werden. Das heißt, wir werden am Ende nicht dumm dastehen. Das ist eine Verheißung. Dann Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Auch hier kommt zum Ausdruck, dass wir eine externe Kraft brauchen, um in unserer Nachfolge klar zu gehen. Wir können uns nicht selber davor bewahren, zu sündigen. Genauso wenig, wie wir uns selber in der Luft halten können. Wie wir das gestern bei Maike, wie das der Maike gestern vorgeführt hat. Spring mal hoch und bleib oben. Wir brauchen dazu eine externe Kraft. Gestern Abend war es in einem anderen Zusammenhang, da ging es um die Berufung. Aber wir können das auch so sagen, unser Leben mit Jesus, dass wir der Sünde widerstehen können, dass wir Kraft haben zum Überwinden, dass wir nicht sündigen, das haben wir nicht aus uns. Wenn man das jetzt mal so sehen würde, ich bin jetzt hier mal in irgendein Loch gefallen, emotional. Und so ist das. Es lag am Frühstück. So bekomme ich wieder neue Kraft. Und so ist das Wort für uns. Es bewahrt uns davor zu sündigen. Wir brauchen die Kraft von außerhalb. Wir brauchen die Kraft von Jesus in uns, um widerstehen zu können. Selbst Jesus, als er versucht wurde, hatte als Sohn Gottes nur ein einziges Argument gegen den Teufel. Und er hat gesagt, es steht geschrieben. Selbst wo der Teufel mit einer Verheißung Gottes ihn verführen wollte. Spring runter, denn Teufel hat gelernt von Jesus, es steht geschrieben, ich werde meinen Engel befehlen, dass sie dich tragen und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und er sagt Jesus, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und an dieser Stelle sehen wir, wie dumm es ist, das Wort verstandesmäßig zu nehmen. Dann kann solche Sachen rauskommen, was der Teufel als Versuchung genutzt hat. Wenn wir aber die Summe des Wortes in uns haben, dann wissen wir ganz genau, was entspricht dem Charakter des Wortes. Und so können wir auch manchmal, gibt es ja verschiedene Richtungen in der Christenheit, wo ein spezielles Thema aus der Bibel zur Gesamtheit erklärt wird. Und das ist, birgt immer eine Verführung in sich. Wie der Axel auch gesagt hat, wenn wir das eine vom anderen trennen, Jesus macht alles und wir arbeiten. Wenn wir eins von beiden nur nehmen, dann wird eine Verführung draus. Und wir können von Jesus lernen, er hat aus der Summe des Wortes geschöpft und wusste ganz genau, dem Charakter von Gottes Wort entspricht, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht verführen. Wenn also Jesus das Wort genommen hat, der selber das Wort ist, um der Versuchung zu widerstehen, so können wir davon lernen und sagen, ja, ohne dem Wort in mir habe ich auch keine Kraft in mir, weil aus mir selbst heraus habe ich sie nicht. Also, es bewahrt uns davor zu sündigen. Vers 25. Am Staub klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Das Wort Gottes belebt unseren Geist, unseren inneren Menschen. Dann haben wir Vers 14. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Und wie oft ist bei uns die Freude weg? Und wir, wenn wir uns das Wort mit dem Wort füllen, kommt die Freude mit dem Wort zurück. Vers 45. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Für den vermenschlichen Verstand scheint das Gegenteil zu sein. Wenn wir nach den Vorschriften Gottes forschen, dann wird es immer enger. Dann habe ich immer noch mehr Gebote und Vorschriften. Aber wir sehen hier, dass damit das lebendige Wort gemeint ist, weil die Folge ist, ich werde wandeln in weitem Raum. Ich habe Überblick, das ist wie der Adler, der schwebt. Ich werde wandeln in weitem Raum, weil ich nach deinen Vorschriften geforscht habe, weil ich nach deinem Wort geforscht habe. Und damit ist nicht gemeint, dass wir die Gesetzesvorschriften suchen, sondern wir suchen den Charakter Gottes im Wort. Die Vorschriften ist praktisch die Art und Weise zu leben, die uns Jesus gibt aus seinem Wort. Dann haben wir Vers 77 zum Beispiel. Der ganze Psalm ist ja voll davon. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust. Also Gnade Gottes kommt in unser Leben, wenn das Wort Gottes unsere Lust ist. Dann haben wir Vers 92. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Also das Wort bewahrt uns davor, verloren zu gehen. Dann Vers 98, ein Vers, den ich ganz besonders liebe. Vers 97 und Vers 98. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Man könnte auch sagen, wie liebe ich dich, Jesus? Ich sinne über dich nach den ganzen Tag. Und dann, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Und das ist meine Erfahrung gegen die List des Teufels, gegen das, was er anrührt, an ganz komplizierten Situationen, wo du da stehst, das ist absolut unlösbar. Und diese kennen wir, diese Situationen, wo wir sagen, das Ding ist total unlösbar. Das ist so raffiniert eingefädelt, da hast du keine Chance. Und da steht, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Satan ist listig, Gott ist weise. Und das ist ein Unterschied. Die Weisheit Gottes lässt die Weisheit der Welt als Torheit dastehen. Aber diese Weisheit Gottes ist eben nicht in unserem Verstand angesiedelt von Natur aus, sondern kommt aus dem Wort in unserem Herzen. Und oft ist es dann so, dass wir eine Ahnung haben, wie etwas richtig ist, obwohl wir das nicht exakt mit dem Verstand begründen können. Es steht an der Stelle so und so geschrieben, deswegen ist das und das. Aber wenn wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind, erschafft das in uns ein Urteilsvermögen in Situationen, dass wir irgendwie innerlich ahnen, das ist so und so. Und das brauchen wir aber wieder, immer wieder neu, immer wieder neu. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Und natürlich auch ganz real, wenn wir die Gebote Gottes befolgen, den Herrn über alles andere zu lieben, dass er die erste Stelle ist, dass alles andere danach kommt, ist erstmal eine Grundlebensweisheit, wo Gott Segen verheißen hat. Wenn wir dort die Priorität richtig haben, wie Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Wenn das reale Lebensgrundlage ist, dann bewahrt uns das auch vor vielen Dummheiten, nebenbei sowieso. Dann haben wir Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Wenn wir im Wort ein Stück gelesen haben, fängt es an, zu einem Genuss zu werden. Wir sehen die Schönheit und die Weisheit Gottes. Wir sehen die Realität, die Ordnung, den Plan, die Autorität, die Herrschaft, die Überwinderkraft, den Sieg, den Gott hat. Wir sehen auch, was im Wort viel niedergeschrieben ist, das Versorgen, wenn wir nicht mit ihm leben. Es warnt uns auch. Aber all das schafft in uns ein Genuss, wenn wir darüber nachsinnen. Dann Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Wenn wir in einer Entscheidungssituation ein Wort Gottes empfangen haben, aus diesem geschriebenen Wort, wo wir wissen, das hat der Heilige Geist zu dieser Situation gesprochen, dann sind wir eigentlich unschlagbar, weil wir wissen, das hat Gott dazu gesagt. Das habe ich mir nicht eingebildet, das hat Gott zu dieser Sache gesagt. Wenn wir das innerlich haben, ist es ein Rettungsseil, an dem wir hängen und sicher sind. Dann Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Es schafft Freude. Dann Vers 130. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet. Sie gibt Einsicht den Einfältigen. Wenn wir einfach sagen, Herr, rede zu mir durch dein Wort, was du reden willst. Ich muss es nicht verstehen, aber ich will es aufnehmen in meinem Geist. Das schafft in uns Offenbarung über ihn als Person. Vers 161. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Es schafft in uns Ehrfurcht vor Gott. Wir kriegen ein viel größeres Bild über unseren Gott, wenn wir die Gesamtheit des Wortes in uns aufnehmen. Wir kriegen Eindrücke von seiner ehrfurchtgebietenden Gerechtigkeit. Wir sehen Gerichte, die er geübt hat an seinem eigenen Volk, wenn es ihn verlassen hat. Wir sehen Erbarmen, wenn sie auch nur angefangen haben, umzukehren, hat er sofort wieder Sieg und Gnade gegeben. Wir lernen ihn kennen in seinem Charakter und wir erkennen, dass er ehrfurchtgebietend ist. Vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Die Obersten haben mich verfolgt, sagt David. Das hat aber nicht mich in der Tiefe zu Ehrfurcht bewegt, aber vor deinem Wort habe ich Ehrfurcht. Und die Ehrfurcht vor Gott bewahrt uns davor, Ehrfurcht vor den Dingen zu haben, die seine Feinde sind. Und dann haben wir Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und punktuell habe ich das erlebt, wenn ich in einer Situation eine Antwort aus Gottes Wort hatte, dann wusste ich, ich bin unbesiegbar in dieser Sache. Eine Antwort aus Gottes Wort macht uns irgendwie unschlagbar. Wir freuen uns wie einer, der große Beute macht, wo du sagst, ich habe das gefunden, das Ding an sich. Und große Beute war ja auch herrlich, wenn sie die gemacht haben. Gab es hinterher Überfluss, Reichtum. Und ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Oder wie einer, der einen Schatz gefunden hat. Der sagt, wow, das ist ja stark. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel auch nur Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Und wisst ihr, wenn wir gerade in den Situationen, wo wir so sind, und sagen, wie können wir wachsen? Wie können wir Frucht bringen? Wie kann sich das Reich Gottes durch uns ausbreiten? Wir haben die Verheißung, wenn wir am Weinstock sind, indem wir ganz eng mit dem Wort Gottes kooperieren, dann haben wir Frieden. Dann haben wir diesen Frieden, den die Traube hat beim Wachsen, weil die hängt, ihre ganze Aufgabe ist, an dem Weinstock verbunden zu sein und das Leben strömt in sie hinein und es wächst Frucht. Und wir sind nicht hin und her getrieben von der neuesten Idee über Erweckung, die wir wieder mal ausprobieren müssen, sondern wir haben großen Frieden, wenn wir mit Jesus eng verbunden sind, indem wir eng verbunden sind mit seinem Wort. Wir stellen uns ja manchmal die Frage auch, ja, wann habe ich denn genug im Wort Gottes gelesen? Und die Antwort ist eigentlich, es war wieder zu wenig. Lasst uns an dieser Stelle nicht entmutigt sein und sagen, okay, heute bin ich reingefallen auf die Versuchung meines Fleisches und ich setze mich jetzt noch die 5 Minuten hin, die übrig geblieben sind, und lese stur etwas und morgen mache ich einen neuen Angriff gegen diesen Feind, der mir das Wort Gottes permanent rauben möchte. Und dann haben wir auch so einen Vergleich, wenn ein Gefäß voll ist, kann man sicher sein, wenn es dann anfängt mit Überlaufen, dann ist es auf jeden Fall garantiert voll. Und wenn wir sagen wollen, das Wort Gottes hat in uns einen guten Stand erreicht, eigentlich dann, wenn es aus uns fließt, und zwar nicht als Moralpredigt, sondern als verändertes Leben. Das Wort unser Leben verändert, dann hat es in uns genug Raum. Ich denke, unser Vorbild ist, wenn wir mit dem Wort umgehen, wir pflegen unsere Liebesbeziehung mit Jesus. Wir versuchen nicht zu wissen aus dem Wort, was andere falsch machen, sondern wir versuchen ihn zu lieben, indem wir sein Wort aufnehmen. Dann haben wir hier 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16, das würde ich gerne nochmal lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16, das ist ganz, ja, ein ganz bekanntes Wort. Aber ich lese schon mal ab, Vers 14. Schreibt Paulus an Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der an Christus Jesus ist. Ist es nicht herrlich faszinierend, wie das Wort in sich eine Einheit ist? Wir könnten jetzt mehrere Stunden damit zubringen, dass wir sehen, wie im Neuen Testament Offenbarung vom Heiligen Geist über die Schrift im Alten Testament stattfindet. Und hier steht zum Beispiel, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nee, die Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen. Wir haben vorhin gerade gehört, dein Wort macht mich weiser als meine Feinde. Und hier steht, die Schriften haben Kraft, dich weise zu machen. Zur Rettung durch den Glauben. Wenn wir mal die Briefe lesen, vor dem Hintergrund dessen, was wir in den Schriften finden, in dem sogenannten Alten Testament, sehen wir, dass diese Apostel genährt waren mit diesem gesamten bis dahin geschriebenen Wort. Es gibt ganz wenig, was nicht verknüpft ist mit dem, was schon damals als geschriebenes Wort da war. Wir sind, denke ich, manchmal ein bisschen abgestoßen davon, mit dem Alten Testament Freundschaft zu schließen, weil wir die Pharisäer kennen, die angeblich die Schriften kennen. Aber Jesus hat ihnen bescheinigt, ihr kennt die Schriften nicht. Die Pharisäer wussten die Schriften, die haben sie auch geschrieben. Aber sie haben sie nicht gekannt. Also lasst uns nicht von dem Gedanken, wenn ich im Alten Testament zu Hause bin, dann ist das sowas Pharisäisches. Ja, die Pharisäer haben das menschlich beurteilt und sind eben daraus die Pharisäer geworden. Aber sie haben es ohne den Heiligen Geist gelesen, ohne den Heiligen Geist bewertet. Mit dem Heiligen Geist ist das Wort unsere Lebenskraft. Und die Apostel haben uns ein Vorbild gegeben, wie wir aus den Schriften des Alten Testamentes Offenbarung haben, die der Wahrheit entspricht. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Aber im Vers 15, die heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen. Oder wie wir vorhin gelesen haben, Apostelgeschichte 20, ich befehle euch, Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Und wenn wir es in der Schrift lesen, dann können wir es glauben, dass es auch stimmt und dass da auch das dabei rauskommt, was hier verheißen ist. Also das alles heute in dem Zusammenhang, dass Gott uns, glaube ich, der Heilige Geist uns in diesen Tagen vorlegt, wie wir mit ihm eine enge Beziehung haben können. Dazu gehört das rein, was der Axel gestern und vorgestern gelehrt hat. Wir haben einen Bereich in unserem Herzen, der nur Jesus gehört. Wir haben eine Zeit, die verbringen wir mit ihm nur wegen ihm. Und dazu gehört, dass wir ihn auch in seinem Wort suchen, um der Beziehung willen. Und ich denke, alle, die Verantwortung haben in Gemeinden, kämpfen darum, dass wir im Wort nicht zuerst nach Antworten auf unsere Probleme suchen, sondern zu sagen, Herr, ich will dich sehen. Also den Kampf, denke ich, den kennen wir, wenn wir in irgendeiner Weise Verantwortung haben. Aber zu dieser Zeit, zu dieser intimen Beziehung mit Jesus gehört, dass wir sagen, Jesus, ich will jetzt mal nicht wegen irgendwas lesen. Ich will auch jetzt keine Predigt vorbereiten. Ich will auch nicht eine Antwort auf eine Frage suchen, sondern das ist erstmal zweitens, wie bist du? Ich bin interessiert an dir. Und in diesen Zeiten nährt uns Jesus und schenkt uns Leben.